Triggerwarnung. Wir sprechen heute auch über gestörtes Essverhalten bzw. über Essstörungen.
Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Studi-Podcast 970 Wave. Ich bin die Kimberly und heute ist bei mir dabei der Tugai.
Hallo.
Und wir reden heute über ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es mir einfach wieder aufgefallen, als ich letztens mit meinen Freundinnen gesprochen habe, dass es einfach zu oft der Fall ist, dass irgendwie in der Familie jemand wegen seinem Körper aufgezogen wurde und dann sogar auf Diät gesetzt wurde oder generell ein total schlimmes Verhältnis zu essen hat. Und das macht mich einfach dann immer sehr traurig und aber auch gleichzeitig ein bisschen wütend, wenn ich mir denke, wie häufig das passiert und auch wie normalisiert das ist. Und aus dem Grund wollte ich mich einfach mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Manchmal wird darüber geredet, aber ich finde immer noch nicht genug. Ich habe mich deswegen entschlossen, diesen Podcast zu machen. Tugai, wie ist es denn bei dir? Wieso hast du dich entschlossen, diesen Podcast mit mir zu machen?
Also zum Glück betrifft mich dieses Thema persönlich nicht, aber ich sehe immer wieder im bekannten Freundeskreis, vor allem betrifft es eher Frauen, die Schwierigkeiten damit haben, mit ihrem Körper oder ein schlechtes Körperimage haben und dieses Thema so viel Zeit und Raum in ihrem Leben einnimmt und auch so viel Leid verursacht. Mhm. Und da wollte ich ein Stück weit Aufklärung schaffen, beziehungsweise dagegen steuern. Und das war der Grund, wieso ich mich dazu entschieden habe, die Sendung mit dir zu machen.
Ja, schön, danke. Das freut mich. Auf jeden Fall muss man vielleicht erstmal darauf eingehen, in was für einer Gesellschaft wir leben. Das Wort, was mir dann auch bei der Recherche ganz oft entgegengefallen ist, ist eben die Diet Culture. Das ist eine Kultur, in der wir leben. Es ist ein System, was auf verschiedenen Ansichten beruht. Laut der amerikanischen Autorin, auch Podcasterin und zertifizierten Ernährungsberaterin Christy Harrison ist die Definition, dass Diet Culture ein System ist, was sich auf folgende Ansichten stützt. Die erste ist, dass Dünnheit glorifiziert wird und das mit Gesundheit und auch mit moralischer Tugend gleichgesetzt wird. Das nächste ist, dass Diet Culture Gewichtsverlust immer als etwas Bestrebenswertes und Gutes propagiert, was einem zu höherem Ansehen führen kann. Außerdem teilt das Essen in Gutes und Schlechtes ein, es dämonisiert sozusagen bestimmte Essverhalten und glorifiziert auf der anderen Seite wieder andere, was halt dann oft zu Schamgefühl führt oder zu Schuldgefühlen, wenn es ums Essen geht. Und das Letzte, was halt auch die Diet Culture macht, wichtiger Punkt, ist, dass es einfach Menschen unterdrückt, die nicht diesem Schönheits- oder diesem Dünnheitsideal entsprechen. Und davon betroffen sind natürlich vor allem Frauen, aber auch Transgender, People of Color oder Menschen mit Behinderungen. Das ist sozusagen die Definition laut Christy Harrison und natürlich gehört da ganz viel anderes zusammen, aber so kann man das grob zusammenfassen.
Und zu diesem Thema haben wir eine Insta-Umfrage gemacht und wir haben die konkrete Frage gestellt: Habt ihr euch schon mal unter Druck gefühlt, dünner zu sein? Und dazu haben wir 69 Antworten erhalten. Und erstaunlicherweise haben 46 Leute geantwortet mit Ja. Sprich, dass sie sich unter Druck gefühlt haben, dünner zu sein. Und 23 Leute mit Nein.
Doppelt so viele haben Ja gesagt.
Richtig. Die zweite Frage lautete, wenn ja, was war der Auslöser und wie habt ihr darauf reagiert? Unter anderem haben wir folgende Antworten erhalten, dass zum Beispiel die schlechten Freunde und Social Media der Auslöser waren oder auch Instagram und deren Werbung. Wie wurde dagegen gesteuert? Indem die Zuhörer Sport betrieben haben, weniger gegessen haben, kein Alkohol getrunken haben. Ein Zuhörer hat geantwortet, dass der Auslöser sein Bierbauch war und daraufhin hat er Sport betrieben und auf seine Ernährung geachtet. Eine andere Zuhörerin hat uns berichtet, dass der Auslöser die Familie bzw. die Popstars waren und daraufhin hat sie Diäten gemacht und Sport betrieben. Bei einer weiteren Zuhörerin war der Auslöser schlechte Freunde und Social Media, die sie beeinflusst haben. Und daraufhin hat sie Sport gemacht und weniger gegessen, beziehungsweise auch kein Alkohol getrunken.
Eine weitere Followerin hat erzählt, dass sie zum Ende der Schulzeit sehr viel unter Druck stand, abzunehmen, hat aber dann gemerkt, dass es einfach nicht geklappt hat. Sie hat weiter zugenommen und hat dann auch noch außerdem ein Auslandsjahr in Japan gemacht, wo dieses Schönheitsideal noch viel dünner ist und viel strenger. Ironischerweise hat sie da aber gelernt, tatsächlich besser damit umzugehen, arbeitet eher daran, das Gewicht zu halten. Eine weitere Followerin hatte leider eine schwere Trennung hinter sich, die bei ihr tatsächlich zu einer Essstörung geführt hat. Und eine andere Followerin, wo es auch ein bisschen in die Extreme ging, hatte leider in der Schule Mobbing erfahren und hat aufgrund dessen auch eine Essstörung entwickelt, von der sie uns später übrigens noch ein bisschen mehr erzählt. Man merkt, dass sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind. Ich glaube, ich kenne auch selber in meinem Umkreis kaum einen oder eine Frau, die nicht schon mal abnehmen wollte oder zumindest das versucht hat oder gesagt hat, dass sie abnehmen sollte. Was halt auch logisch ist, wenn man daran denkt, dass wir in dieser Gesellschaft leben, in dieser Diet Culture, die auch wirklich sagt, wenn du gesund sein willst, musst du dünn sein. Das ist aber eben auch ein Punkt, wo viele Leute inzwischen versuchen, ein bisschen dagegen anzugehen und das ein bisschen aufzulockern, um klarzumachen, nicht nur eine Size Zero ist ein gesunder Mensch und fit, sondern auch Menschen, die größere Körpergrößen haben, können einen gesunden Lebensstil führen. Und wenn man auch eben an Essstörungen denkt, heißt es ja auch nicht unbedingt, dass wenn man dünn ist, dass man gleich gesund ist, sowohl körperlich als auch mental. Aber da wir ja beide keine Expertinnen im Bereich gesunde Ernährung sind, haben wir uns ein bisschen Hilfe geholt und mit einer Ernährungsberaterin gesprochen.
Dazu haben wir mit der Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Frau Hames Kempf gesprochen, wie ihre Sichtweise auf die Diet Culture ist.
Ja, ich würde dem zustimmen, dass wir in einer Diätkultur stecken. Mir war das vorher kein Begriff. Ich verstehe darunter, dass viele Menschen einen bestimmten Ess- und Ernährungsstil einhalten, von dem sie sich dann einen besonderen gesundheitlichen Benefit erhoffen. Dazu gehört auch das Essen von Lebensmitteln, die mit besonders gesunden Inhaltsstoffen umworben werden. Aber auch das Meiden und Weglassen von Lebensmitteln gehört dazu. Also gesunde Menschen sollten keine speziellen Diättrends einhalten. Erfahrungsgemäß wirken Diättrends immer nur kurzfristig und verschwinden wieder nach einer gewissen Zeit. Auch spezielle Diätprodukte sind nur für Menschen, die sie wirklich brauchen und eine Indikation dafür haben. Der Begriff Diät wird auch heute fälschlicherweise im Sinne einer Ernährung mit vielen Verboten verstanden. Die Einstellung zum Essen ist natürlich schon sehr wichtig. Wer selbst eine positive Einstellung dazu hat und einen eigenen Sinn für sich erkennt, gesund zu essen, kümmert sich auch um regelmäßige und ausgewogene Mahlzeiten. Viele spüren ja dann auch, dass sie sich wohler fühlen. Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse des Menschen. Meine Erfahrung zeigt, dass sich viele mit dem Thema gesunde Ernährung gedanklich sehr beschäftigen und einen großen Teil ihres Tages ausmachen kann. Wenn strenge Ess- und Ernährungsregeln aufgestellt und befolgt werden müssen oder eine Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel erfolgt, hat das natürlich Folgen auf das soziale Leben. Unbeschwertes oder spontanes Essen mit Freunden oder der Familie ist dann oft nicht mehr möglich. Studien dazu kann ich nicht benennen, aber die Praxis zeigt, dass viele, die in die Beratung kommen, immer mehr Lebensmittel meiden und in erlaubte und verbotene Lebensmittel einteilen. Wer mit seinem Essen nicht zufrieden ist, kann eine professionelle Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Und wenn jemand schon sehr sportlich und figurbewusst ist, dann würde ich empfehlen, langfristig ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, das sich nicht nur am Gewicht orientiert.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Beitrag. Wir merken aber hier, dass eben das Mentale und das Körperliche ja stark verbunden ist und vor allem aber eben auch das Mentale nicht ignoriert werden sollte. Also generell, dass jeder Mensch zum Essen eine Beziehung hat, die eben wie jede andere Beziehung toxisch werden kann und dass sozusagen die mentale Gesundheit beim Essverhalten auch sehr wichtig ist. Im Extremfall ist ein negatives Verhältnis zu Essen in der Form von Essstörungen anzutreffen. Und da ich finde, dieses Thema auch wie viele andere psychische Krankheiten leider ein bisschen zu selten diskutiert werden, ein bisschen tabuisiert werden und auch stigmatisiert werden, wollte ich das einfach auch nochmal ansprechen. Auf jeden Fall haben wir dazu natürlich einen Experten gefragt. Und zwar haben wir mit Herr Dr. Bodo Warings, dem Oberarzt der psychosomatischen Tagesklinik, der unter anderem auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist, gesprochen und er hat uns über diese Krankheit aufgeklärt.
Im Wesentlichen gibt es als Essstörungen die Anorexie, die Anorexia nervosa, die Magersucht. Es gibt die Bulimie, die Bulimia nervosa, auch als Essbrechsucht bezeichnet. Ferner gibt es etwas weniger bekannt und beachtet die Binge-Eating-Disorder und natürlich auch nicht zu vergessen, aus meiner Sicht ganz wichtig, die Adipositas als verbreiteste Störung letzten Endes.
Bei der Anorexie erklärt uns Dr. Warings außerdem, die bekannten Kennzeichen sind zum einen das niedrige Körpergewicht und dass der Gewichtsverlust durch entweder Vermeidung von kalorischen oder Lebensmitteln insgesamt entsteht. Auch andere Symptome wie selbstinduziertes Erbrechen oder das Einnehmen von Abführmitteln, aber auch übertrieben körperliche Aktivität oder die Einnahme von Appetitzüglern und entwässerten Medikamenten sind bei dieser Krankheit vorhanden. Auch leiden die PatientInnen oft unter Körperschemastörung. Dies ist, wenn sich die Betroffenen für zu dick halten, entweder ganz oder an bestimmten Körperstellen. Doch von außen betrachtet würde das entweder nicht auffallen und auch keiner kritischen Beurteilung standhalten. Dies ist auch besonders quälend für die Betroffenen. Außerdem fällt bei Frauen vor allem auch oft eine hormonelle Störung an, dass entweder die Regelblutung aussetzt oder bei sehr jungen Frauen gar nicht erst einsetzt. Zu der Häufigkeit und dem Vorkommen erzählt uns Dr. Warings Folgendes.
Daraus resultieren können eine ganze Menge körperlicher Beschwerden und auch lebensbedrohlicher Zustände. Es kann sowohl Frauen als auch Männer betreffen, wobei man ganz klar sagen muss, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind. Man sagt, das Verhältnis ist ca. 10 zu 1. Wie viele betrifft's? Da geht man davon aus, dass so ca. 1-2% der Frauen in Deutschland in den letzten 12 Monaten wahrscheinlich an einer Anorexie litten. Es gibt auch ein besonderes Risikoalter und das ist so, dass der Erkrankungsbeginn früher ist als bei den anderen Essstörungen. Man sagt so, dass es da ein Risikoalter von 15 bis 24 Jahren gibt. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass auch wahrscheinlich Essstörungen im Allgemeinen und auch die Anorexie im Speziellen wahrscheinlich zunehmen.
Als nächste Krankheit berichtet Dr. Warings über die sogenannte Bulimie. Sie ist charakterisiert durch vermehrte sogenannte Fressanfälle, also die Aufnahme von sehr großen Mengen an Essen, oft auch weit über das Sättigungsgefühl hinaus. Typisch ist neben dem häufigen Kontrollverlust auch die andauernde Auseinandersetzung mit dem Thema Essen. Anders als bei der Anorexie ist dort allerdings immer ein bestimmtes Gegensteuern von diesen Essanfällen üblich. Das kann Erbrechen sein, das kann aber auch das Einnehmen von Abführmitteln sein oder das Hungern, aber auch die Einnahme von Medikamenten. Auch leiden die Betroffenen von Bulimie an einer krankhaften Furcht, zu dick zu sein und zu werden. Doch sind die PatientInnen meistens entweder im Normalgewicht oder leicht übergewichtig, was auch ein Unterschied zu der Anorexie darstellt. Dr. Warings erklärt uns, welche und wie viele Menschen davon betroffen sein können.
Was die Häufigkeit angeht, muss man sagen, dass die Erkrankung etwas später typischerweise beginnt. Ab dem 16. bis 19. Lebensjahr gibt es so Zahlen über Prävalenzraten, dass man davon ausgeht, dass von 1-4% der weiblichen Jugendlichen davon betroffen sind und etwa 0,3% der männlichen Jugendlichen. Lebenszeitprävalenz, sagt man so, liegt auch so zwischen 1-2%. Auch bei der Bulimie geht man davon aus, dass wahrscheinlich es insgesamt eine Zunahme im Verlauf der Jahre gibt.
Die nächste erwähnte Essstörung ist die Binge-Eating-Störung bzw. auf Englisch Binge-Eating-Disorder. Diese hat sehr viele Ähnlichkeiten mit der Bulimie. Allerdings gibt es dort nicht diese kompensatorischen Verhaltensweisen. Auch hier ist der Leidensdruck sehr hoch aufgrund der Essanfälle und der ständigen Beschäftigung mit dem Essen und dem Körper. Und zuletzt erwähnt Dr. Warings auch noch die Adipositas.
Ja, und dann kommt natürlich noch die Adipositas, die dadurch charakterisiert ist, dass die Betroffenen ein erhöhtes Körpergewicht haben. Man spricht ab einem BMI von 30 oder größer von Adipositas. Die Adipositas ist weit verbreitet. Man geht davon aus, dass etwa 21% der deutschen Gesamtbevölkerung an einer Adipositas leidet. Hier sehe ich Männer und Frauen ähnlich stark betroffen, im Gegensatz zu den anderen Essstörungen.
Auch geht Dr. Warings auf den Einfluss von den Schönheitsidealen auf Essstörungen ein.
Zweifelsohne ist es so, dass man nie sagen kann, es gibt nur eine Ursache für Essstörungen. Es sind also nie nur die Gene, die Umwelt, die persönliche Biografie oder andere Faktoren. Dennoch, und da bin ich mir ganz sicher, haben gesellschaftliche Faktoren, wie zum Beispiel das jeweils gültige Schönheitsideal, einen deutlichen Einfluss. Bei uns gilt überwiegend das Schönheitsideal des Schlankseins, des Fitseins. Und wenn man diesem nachfolgen will, erzeugt das in der Regel doch recht großen Stress. Und diese Schönheitsideale werden ja letztlich über viele Kanäle vermittelt. Sehen Sie sich doch einmal an, zum Beispiel wie Spielzeug aussieht. Und da das Spielzeug für Mädchen, da gibt es durchaus Anziehpuppen, die sehr schlank sind, die dazu führen, dass dieses Schönheitsideal verinnerlicht, erlernt wird. Und natürlich werden auch Schönheitsideale über unterschiedliche Medien vermittelt. Das kann Plakatwerbung sein, das können moderne soziale Medien sein oder das Fernsehen. Auch da sieht und erlernt der heranwachsende Mensch Modelle. So kann das natürlich sowohl bei den Essstörungen wie Anorexie, Bulimie oder auch Binge-Eating-Disorder problematisch sein, aber durchaus auch bei der Adipositas als Modell, was nie real erreicht werden kann, was unheimlichen Stress erzeugt. Also ja, na klar, das Schönheitsideal ist in der Pathogenese von Essstörungen hochwichtig, aber auch da, wie gesagt, es ist nicht allein der einzige Grund.
Als Experte für Psychosomatik erklärt uns Dr. Warings außerdem diesen Begriff und den Zusammenhang zu Essstörungen.
Nun, die Psychosomatik ist grob zusammengefasst die Lehre und die Fachdisziplin, die sich mit den Zusammenhängen zwischen Körper und Psyche beschäftigt. Das ist ein hochinteressantes, weites Feld und ich finde auch was total Spannendes, wenn Körper und Psyche aufeinandertreffen. Ja, und die Essstörungen, die gehören eben zu den Erkrankungsbildern. Gerade da sehen wir ja gar nicht selten eben Menschen, die über Essen oder auch meinetwegen nicht Essen dann seelischen Druck zu kompensieren versuchen. Das kann der adipöse Mensch sein, der zur Stimmungsregulation in stressigen Situationen vermehrt isst. Das kann aber auch die von Anorexie Betroffene sein, die gerade in Prüfungssituationen, die auch als stressig empfunden werden, besonders restriktiv, das heißt besonders hochdiszipliniert ist. Umgekehrt kann es ja dann aber auch zum Beispiel im Rahmen einer Essstörung zu körperlichen Problemen kommen. Bei der Adipositas zum Beispiel zur Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems oder im Rahmen einer Anorexie zu Störungen des Körpersalzhaushaltes und Herzrhythmusstörungen.
Des Weiteren erklärt uns Dr. Warings, was man machen kann, um solchen Krankheiten vorzubeugen.
Vorbeugung halte ich für sehr wichtig und ist letztlich die vornehmste Aufgabe der Medizin. Fangen wir mal an mit Kindheit und Jugend. Was können da Eltern aus meiner Sicht Sinnvolles machen? Da empfehle ich, schauen Sie mal hin, wie und wo gegessen wird. Dass zusammengegessen wird, dass Familien zusammenkommen, um zu essen. Da geht es um Bindung, da geht es um Bezug zu anderen. Da empfehle ich zusammen essen, freundlich essen, ohne Druck essen lassen. Auch sich bei Kindern überlegen, was sage ich wie. Wenn ich ständig auch nur Kindern darüber berichte, wie viel ich doch abnehmen müsste und nur Kalorien zähle, dann wird es übernommen. Ja, auch das kann nämlich eine Rolle spielen. Ja, und dann ist es auch wichtig, Toleranz vorzuleben gegenüber Menschen zum Beispiel mit Übergewicht. Ja, und wenn man dann älter ist, wenn man erwachsen ist, was kann man dann auch für sich vor allem machen? Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, seien Sie entspannt mit sich. Seien Sie achtsam mit sich selbst. Setzen Sie sich nicht unter Druck, was Schönheitsideale angeht, was Ihren Körper angeht. Und seien Sie vorsichtig mit Diäten. Also je länger ich das mache, umso kritischer bin ich gegenüber Diäten. Man muss natürlich unterscheiden, wenn Weihnachten das Essen vielleicht im Lockdown erst recht besonders geschmeckt hat und ich 1-2 Kilo zu viel habe, dann kann ich meinetwegen mal kurzzeitig weniger essen. Aber eine Diät nach der anderen zu machen, ist letzten Endes giftig. Es ist toxisch. Werden Ihnen auch die von Adipositas Betroffenen berichten, aber auch die Anorexie Betroffenen und die Bulimie und die Binge-Eating Disorder Betroffenen. Stattdessen achten Sie mehr auf Ihr persönliches psychisches Wohlergehen und auf Ihre psychische Gesundheit. Pflegen Sie gute Kontakte, pflegen Sie Beziehungen, definieren Sie diese aber nicht über Ihre Körperlichkeit. Und dann seien Sie eben auch achtsam mit dem Essen. Kochen Sie nach Möglichkeit selbst. Und wenn es mal nicht geht, dann seien Sie nicht so streng mit sich.
Da haben wir nun einiges zu dem Thema aus medizinischer Perspektive gelernt. Danke hier nochmal an die Expertise von Dr. Warings. Ich finde es aber auch immer sehr wertvoll, von den Betroffenen selbst zu hören. Wir haben nun das Glück, von den Erfahrungen zwei Studentinnen hören zu dürfen. Die erste ist die vorhin schon erwähnte Instagram-Followerin. Da die Person anonym bleiben möchte, wurde die Stimme verändert.
Meine Auseinandersetzung mit meinem Gewicht und meinem Körper hat angefangen, da war ich 6 Jahre alt. Ich war ein sehr schüchternes Kind, hatte auch einen niedrigen Selbstwert. Und ich weiß noch, dass mich damals irgendwer, Bekannte von meinen Eltern, dick genannt haben. Und meine Eltern haben das auch sofort vehement abgestritten und haben gesagt, das spinnt. Und wenn ich mir die Bilder von damals anschaue, muss ich meinen Eltern zustimmen. Die hatten vollkommen recht, ich war wirklich kein dickes Kind. Und trotzdem hat sich dieser Gedanke einfach total in mir festgesetzt. Und über die Jahre ist der immer weiter gewachsen. Dann kam hier mal ein Spruch und da mal eine Hänselei, wie das halt in der Schule so ist. Nichts wirklich Überdramatisches, aber es hat sich einfach total in mein Selbstbild eingeprägt. Ich bin zu dick und das war was, das habe ich fest von mir geglaubt. Als ich dann 16 Jahre alt war, 10 Jahre später, habe ich mich mit meiner damaligen besten Freundin sehr doll zerstritten. Und das Ganze ist dann auch wirklich in eine Schlammschlacht ausgeartet. Anders kann ich es heute gar nicht mehr beschreiben. Und sie wusste, dass ich ein Problem mit meinem Gewicht habe und hat es dann auch angefangen, gegen mich zu verwenden, hat Mitschüler, gemeinsame Freunde damals aufgestachelt und ich habe mir über Wochen wirklich jeden Tag dumme Sprüche anhören müssen diesbezüglich. Eskaliert ist das Ganze dann an einem Tag, wo sie in meinem Beisein zu einer weiteren Mitschülerin gesagt hat, also wenn ich so fett wäre, würde ich mich gar nicht mehr aus dem Haus trauen, sondern nur noch zu Hause bleiben und nicht mehr in die Schule kommen, bis ich endlich dünn bin. Und das war so schockierend für mich und so schlimm. Ich bin nach Hause gegangen und ich habe mich entschieden, ich esse nichts mehr. Das war einfach wirklich in dem Moment eine Entscheidung. Da wurde ein Schalter umgelegt und dann war das so. Wirklich buchstäblich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das ging dann auch 4 Jahre so. Im ersten Jahr habe ich das meiste Gewicht verloren. Nach 1,5 bis 2 Jahren, schätze ich, habe ich dann angefangen zu merken, dass es nicht wirklich gesund ist, was ich mache. Ich habe angefangen, die ersten Knochen wirklich gut durch die Haut sehen zu können. Meine Menstruationsblutung ist ausgeblieben. Ich habe wirklich gemerkt, dass es meinem Körper nicht gut tut. Ich habe mich damals 5-mal am Tag gewogen. Ich habe sehr kontrolliert gegessen. Also ich habe für jede Mahlzeit, die ich gemacht habe, mir einen Strich auf die Hand gemalt. Es gab maximal 3 Striche am Tag, danach war Schluss. Und selbst wenn ich einen Bonbon gegessen habe, war das 1 Strich. Wenn 3 Striche voll waren, da konnte man machen, was man wollte. Ich habe nichts mehr zu mir genommen. Also ich habe nicht übermäßig viel Sport gemacht, sondern ich war wirklich der Typ, der einfach nichts gegessen hat. In dieser Zeit gab es dann auch total viele Komplimente und positive Rückmeldungen aus meinem Umfeld, sowohl von der Familie tatsächlich am Anfang vor allem, als auch von meinen Freunden, die gesagt haben, ja, dass sie das total bewundern, wie viel ich abnehme und dass mir das total gut steht. Und das war einfach so ein bestärkendes Gefühl, vor allem nach der ganzen Hänselei oder während dieser Hänselei, dass mich das total hat daran festhalten lassen. Das Ganze ist natürlich dann irgendwann auch ins Gegenteil gekippt, dass die Leute mir gesagt haben, ja, ich soll mal wieder mehr essen. Gerade zu Hause hat es extrem viel Ärger gegeben und sehr viel Streit deswegen. Nichtsdestotrotz war ich da einfach so drin gefangen und ich war darauf fokussiert, dass ich mein Wunschgewicht erreichen will. Erst waren es 55 Kilo, dann waren es 50, dann war es irgendwann 45 und es wurde immer weniger. Und ich habe schlussendlich bei einer Größe von knapp 1,70 nur noch 45 Kilo gewogen. Also war wirklich stark untergewichtig und dieses Gewicht habe ich auch ja ein Jahr oder so, glaube ich, mindestens gehalten. Geendet hat das Ganze dann, als ich weggezogen bin zum Studieren und aus diesem Umfeld auch rauskam. Ja, als ich dann im Studium neue Leute kennengelernt habe und neue Freunde, die da ein bisschen anders mit umgegangen sind, die das schon gemerkt haben, dass da ich eine schwierige Beziehung zum Essen habe, und zwar für sie koche, aber nie mitessen möchte, die mich da sehr wertfrei und nicht urteilend einfach befragt haben, wie es denn mit mir geht und was denn da los ist. Und dadurch, dass sie eben wirklich nicht urteilend waren, haben sie es geschafft, dass ich mich ihnen dahingehend öffne. Und dann haben wir wirklich zusammen uns Schritt für Schritt dem Thema Essen wieder angenähert. Nach und nach habe ich dann die Kontrolle, die ich über dieses Essen so stark hatte, halt abgegeben und mich wieder mehr den Bedürfnissen meines Körpers gewidmet und wieder überhaupt ein Hungergefühl zu entdecken, denn das war was, was ich einfach nicht mehr hatte. Also ich habe das komplett verloren oder ich war vielleicht immer hungrig. Es war auf jeden Fall für mich nicht mehr erkennbar, wann mein Körper überhaupt Essen gebraucht hat. Das war ein harter Prozess. Es ist auch manchmal, wenn ich heute in den Spiegel gucke, immer noch schwierig. Dann sieht man da ein bisschen was und denkt sich, oh, hier könntest du nochmal was verlieren. Aber das ist was, womit ich inzwischen ganz gut umgehen kann. Was ich bis heute nicht kann, ist mich auf die Waage stellen. Das ist was, da werde ich immer sehr, sehr emotional. Und wenn ich das gemacht habe, dann fällt es mir wieder schwer, einige Tage gescheit zu essen. Weil diese, ja in Anführungszeichen, hohe Zahl im Vergleich zu damals macht immer noch was mit mir. Also das ist schon was. In Kilozahlen mag ich nicht drüber nachdenken, was ich jetzt heute wiege.
Ich danke auf jeden Fall unserer Followerin für den Mut, das zu erzählen, weil ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht einfach ist. Aber ich finde, dass es sehr wichtig ist, über solche Themen offen zu sprechen, da es vielleicht jemandem helfen kann und auch Leuten, die vielleicht einfach nicht verstehen, was dahinter steckt, auch einfach ein bisschen mehr Verständnis haben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir auch einen weiteren Beitrag noch haben von einer Studentin, die mit der Binge-Eating-Störung zu kämpfen hat.
Die erste Auseinandersetzung mit meinem Körper bzw. meiner Ernährung hatte ich circa mit 12 Jahren. Meine beste Freundin war damals ein bisschen molliger als ich, aber wir waren beide definitiv noch im Normalbereich, also definitiv gesunde junge Mädchen. Und wir sind so ein bisschen auf diesen Trichter gekommen von Abnehmen und Sport, weil ihr Bruder Übergewicht hatte und damit sehr gekämpft hat. Da habe ich auch das erste Mal so richtig Fettshaming mitbekommen durch die Eltern. Und wir haben dann auch angefangen, so Pläne zu machen, was wir wann essen dürfen. Wahnsinnig restriktiv und auch Sport. Also wir haben uns zum Sport verabredet. Und das hat wirklich auch diesen Diätcharakter gehabt. Wenn wir aus Versehen Gummibärchen gegessen haben, mussten wir es wieder ausspucken. Solche Regeln haben wir uns da gegenseitig auferlegt. Und ja, das war so meine erste Erfahrung mit dem Thema Abnehmen. Und das Problem an der Sache war, glaube ich, dass ich kein wirkliches Stopp von meiner Familie bekommen habe, von meinen Eltern, kein wirkliches Aufklärungsgespräch zum Thema Essen und Essstörungen und mögliche Schwierigkeiten, aus dem Grund, dass sie das selber nicht wussten. Dann mit 15 würde ich sagen, habe ich definitiv meine Essstörung so entwickelt gehabt, dass sie klinisch relevant wurde. Das Problem an der Sache war, mir hat keiner geglaubt. Also mir hat niemand geglaubt, dass ich eine Essstörung hatte. Bei mir wurde nur gesehen, Marie, du isst zu viel und hör einfach auf zu essen. Das wurde mir auch oft gesagt, auch auf ganz deprimierende Art und Weise und auf eine Art und Weise, wie man als junger Mensch, der gerade seinen Körper neu entdeckt, auch als junge Frau, man entwickelt plötzlich Kurven, man entwickelt einen anderen Körperbau, eine andere Körperform und fühlt sich eh schon wie ein gottverdammter Alien. Und dann kriegt man noch gesagt, man ist zu dick und fängt an zu essen aus Frust, man ist zu dick. Und das ist ein ewiger Kreislauf, der sich dann letzten Endes in eine gewaltige Essstörung verwandelt hat, aus der ich wirklich alleine nicht mehr rausgekommen bin. Und ich habe das Essen ja förmlich missbraucht für meine emotionalen Zustände, für meine Wunden, für all die Respektlosigkeiten, die ich gegen meinen Körper auch erfahren habe. Hilfe gesucht habe ich erstmal im Internet. Dort habe ich hier und da Beiträge auf Blogs gefunden von Frauen hauptsächlich, die sich ja mit ähnlichen Beschwerden und Problemen geäußert haben. Und schließlich habe ich es dann doch geschafft, meine Familie zu überzeugen, dass ich ein Problem habe und nicht einfach nur disziplinlos bin. Und das war so der Breaking Point, wo ich dann auch immer aus eigener Kraft weitergemacht habe und Therapie aufgesucht habe und dagegen angekämpft habe, sodass ich heute wirklich sagen kann, ich habe das überwunden. Und klar gibt es Tage, wo ich immer noch zweifle oder sich Symptome manchmal melden. Aber ich weiß heute, wie ich damit umgehen kann. Und mein größtes Anliegen, und das ist auch der Grund, warum ich mich bereit erklärt habe, gerne hier ein paar Sachen zu sagen, ist, dass in diesen Klinikaufenthalten, in denen ich oft war, in der Zeit habe ich gelogen und habe gesagt, ich bin im Urlaub oder ich bin 7 Wochen bei irgendeiner Tante, die es gar nicht gibt. Also ich habe einfach nie erzählt, was eigentlich Sache ist. Und das hat die Sache nur noch schlimmer gemacht, diese Kluft zwischen mir und der Welt, zwischen mir und den anderen. Ich konnte nicht drüber sprechen und das hat mich noch einsamer gemacht. Und deswegen gehe ich heute sowas von offen damit um. Ich erzähle das jedem, der sich dafür ernsthaft interessiert. Und ich bekomme ganz oft die Rückmeldung, dass, wenn ich in einer Gruppe von Mädchen, zum Beispiel auch die ich gar nicht kenne, darüber gesprochen habe, dass danach sehr oft mindestens eine zu mir kommt und sagt: Weißt du was, ich habe auch so ein Problem. Und da fällt mir dann immer auf: Hey, Moment mal, wieso reden wir da nicht drüber? Es darf keine Schande mehr sein. Wir haben so viele Fälle von klinisch relevanten und subklinisch essgestörten Frauen und auch Männern. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das wird auch oft übersehen. Das wird immer so als Frauenproblem dargestellt. Das ist es auch zum Großteil, aber einfach nicht nur. Wir müssen einfach anfangen, drüber zu reden. Und das tue ich hiermit.
Wow, vielen Dank für die Zuhörerin, die sich getraut hat, hier ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich finde es mega wichtig, dass wir über dieses Thema reden. Und wie ihr jetzt alle gehört habt, gibt es viele Perspektiven. Aber wenn eins klar ist, dann, dass es viele Leute betrifft. Es hat viele Auswirkungen auf das Selbstbild und auf das eigene Verhalten. Da möchte ich nochmal an alle Leute appellieren, dass wir nicht die Leute aufgrund ihres Äußerens verurteilen und beurteilen, weil wir wissen nicht, welche Geschichte dahinter steckt und welche Auswirkungen unsere Aktionen bzw. unsere Meinung über die Menschen dann tatsächlich für den Menschen persönlich hat.
Total. Ich finde es auch richtig wichtig, einfach ein bisschen sanfter zu sein bei dem Thema. Ach, ich wollte kind sagen, aber mir ist das deutsche Wort nicht ein. Just be kind, you know? Just be kind. Wirklich, das
Nett,
denke ich mir
nett.
immer. Just be kind und seid auch ja zu euch selber so nett, wie ihr zum Beispiel zu euren Freunden sein würdet. Das ist, glaube ich, auch immer eine gute Message. Es gibt ja auch inzwischen viele Bewegungen, die versuchen, dieser Diet Culture und diesem krassen Schönheitsideal ein bisschen entgegenzuwirken. Es gibt die Body Positivity als Movement oder auch die Radical Self-Acceptance, wo es eher um Neutralität zum Körper geht. All diese Bewegungen sind natürlich auch ein super Thema. Wenn es euch interessiert, können wir da eine eigene Sendung dazu machen. Auf jeden Fall ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass wir einfach in dieser Welt leben, dass wir so aufwachsen. Es ist in unserer Sprache teilweise drinnen, es ist in den ganzen Medien. Genau, solange wir, finde ich, zu uns selber und zu anderen einfach ein Stückchen verständnisvoller sind, hilft das ganz vielen Menschen. Und für alle, die jetzt eventuell zuhören und selber mit ihrem Körper vielleicht oder mit ihrem Essverhalten hadern oder jemanden kennen, bei dem das der Fall ist, da hat der Dr. Warings eine Botschaft für euch.
Als erstes gebe ich diesen Menschen mit auf den Weg, dass es wichtig ist, Hoffnung zu haben. Essstörungen sind behandelbar. Das dauert manchmal einige Zeit und ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Aber es geht. Es geht sogar recht gut. Man muss es nur machen. Sie sind nicht allein. Es betrifft viele Frauen und Menschen auf der ganzen Welt. Nehmen Sie professionelle Hilfe in Anspruch. Scheuen Sie sich nicht, zum Beispiel zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen zu gehen. Ferner möchte ich raten, seien Sie vorsichtig mit Substanzen, die ein Abhängigkeitspotenzial haben, Alkohol, illegale Drogen. Nutzen Sie nicht das, um Ihre Stimmung zu regulieren. Und dann noch zuletzt Schönheitsideale. Versuchen Sie, die alle in die Tonne zu geben. Jeder Mensch ist für sich schön, so wie er geschaffen ist. Versuchen Sie, das für sich zu akzeptieren. Seien Sie freundlich und achtsam mit sich. Lassen Sie sich kein Schönheitsideal vorschreiben.
Falls ihr davon betroffen seid, beziehungsweise Angehörige seid von Betroffenen, könnt ihr euch Hilfe holen bei der Suchtberatung der Uni Würzburg. Dazu findet ihr den Link im Infotext zu dieser Folge, beziehungsweise könnt ihr auch bei der BZGA anrufen unter der 022 189 2031. Und weitere Anlaufstellen findet ihr im Internet.
Damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung. Ich hoffe, dass es Leuten vielleicht geholfen hat. Wir sind alle da mit drin zusammen und dass wir genau aufeinander einfach Acht geben. Und damit würde ich mich auch schon verabschieden. Hast du noch was zu sagen, Tugay?
Ich würde sagen, geht gut mit euch selber um und achtet auch auf eure Mitmenschen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche.
Tschüss.